Herzlich willkommen zurück
zu Lambert Klammerer Jazz.
Es ist, glaube ich, die 47. Folge, kann das sein?
Oder sogar schon die 48.
Ich glaube, es ist die 47. Folge. Also erstmal frohes neues Jahr.
Wir wünschen ein frohes, gesegnetes neues Jahr.
Es ist die 47. Ja, genau. 47. Folge.
Kann das auch sein, dass wir uns da ins eigene Fleisch schneiden, das immer anzusagen? Weil stell dir mal vor, irgendeine Folge landet dann mal im Giftschrank und dann stimmt die ganze Zählung nicht mehr.
Wir haben bestimmt auch schon mal falsch die Nummerierung angesagt. Ich mache das so ein bisschen eigentlich für mein... Ich bin ja Archivar.
Ja.
Ich mag Nummern.
Der Chronist.
Ja, ich bin Chronist. Ich mag Systeme, Nummern. Und im Zahlenraum bis 100 fühle ich mich auch recht wohl.
Das kleine 1x1.
Genau.
Aber könntest du jetzt aus dem Stegreif sagen, was 17x17 ist?
Ja, das sollte man mal lernen, ne? Das ist das große 1x1.
Ja.
156.
Ich glaube nicht, aber...
Ne? Wie viel ist es denn?
10 mal 17, 170, 7 mal 17.
Das ist natürlich voll komplett daneben.
Ja.
256.
Ich glaube nicht. Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt hier nicht laut im Kopf zu rechnen.
Ich dachte, du hast so einen Taschenrechner.
Ich habe jetzt einen Taschenrechner.
So geil, das ist halt wirklich Jazzmusiker in a nutshell.
Ja.
Scheitern am großen 1x1, aber alterierte Skala rauf und runter. Das geht gerade noch.
Ja, 289.
Da war ich auch gar nicht so schlecht.
Nee. Annäherungsweise. Wie viel hat denn Musik für dich mit Mathe zu tun?
Wird immer gesagt, ne, dass es da so eine Verbindung gibt. Also genau, ich hatte mich als Schachspieler auch schon geoutet,
ja,
wo das ja auch immer behauptet wird, dass es irgendwie miteinander hängt. Und ich war, ehrlich gesagt, das hat man gerade eben nicht so richtig gemerkt, aber ich war in Mathe immer ganz gut, bis ich so eine Abiturklausur schreiben musste. Da bin ich dann gescheitert. Aber sonst so die alles vorher war eigentlich okay. Ich weiß nicht, das kann schon sein. Also dadurch, dass du dich ja so mit Systemen auseinandersetzen musst, es gibt ja eine recht systematische Herangehensweise, auch gerade ans Jazzmusizieren, eigentlich oft systematischer. Also wenn du so Improvisation lernen musst, so ist es ja systematischer, als wenn du jetzt irgendwie einfach nur Notentext lernst. Ja. Also du musst ja das System verstehen, um irgendwie frei spielen zu können, während du, wenn du jetzt erstmal einigermaßen gut ein klassisches Stück reproduzieren möchtest, dann musst du ja, genau, du musst das System Noten kennen, aber du musst ja nicht unbedingt verstehen, was da genau passiert. Es hilft, ne? Es hilft vielleicht, dass du weißt, jetzt bin ich in G-Dur, dann liest es sich vielleicht auch leichter, aber es ist nicht unbedingt nötig. Und so deswegen kann es schon sein, dass es irgendwie miteinander zusammenhängt, was würdest du sagen?
Hat, glaube ich, viel miteinander zu tun, aber eher so geometrisch, würde ich sagen. Also eher wie so geometrische Strukturen, also wie Architektur, oder? Das habe ich mal irgendwo gehört, das fand ich ganz schlau. Musik ist weniger vergleichbar mit ein Bild malen als wie ein Haus bauen. Weil ein Bild, ein abstraktes Bild, da kannst du alles drauf malen. Das muss nicht irgendwelchen bestimmten Regeln folgen, aber ein Haus bauen, da brauchst du nur mal ein Dach und vier Wände. Und so funktioniert auch tonale Musik so ein bisschen und auch konventioneller Rhythmus. Du kommst ja aus diesem Viervierteltakt dann doch nicht raus. Du kannst dich da frei drin bewegen, dann vielleicht noch ein Erker mehr oder noch ein geschwungener Balkon oder irgendwie eine runde Ecke, aber es bleibt der Viervierteltakt. Genauso wie mit der Harmonie, da kannst du irgendwie auch mal raus, aber du bist ja doch irgendwie tonal verhaftet. Das sind so schon klare Regeln. Und selbst die freakigste Musik bedient das ja irgendwie. Du musst dich irgendwie schon, wie in physikalischen Gesetzen, musst du dich bewegen.
Ja, bei der freakigen Free Jazz ist ja auch vollkommen klar, dass es genau darum geht, das Haus möglichst so zu gestalten, ja, dass es nicht als Haus erkennbar ist. Trotzdem weißt du, wo dieser Wille eigentlich herkommt.
Genau. Und du wirst
nämlich trotzdem vom Hausbau.
Genau. Du wirst trotzdem an entscheidender Stelle irgendwie das Haus erkennen, selbst wenn es irgendwie ein Schrotthaus ist, eine Bruchbude. Ja. Ja, klar. Aber man wird halt eine Durtonika wird man immer als Fundament erkennen und hören. Und das ist irgendwie eine Regel. Deswegen ist es eher Geometrie. Problem ist irgendwie so ein bisschen, dass wir da mit unserem, wie heißt das, Dezimalsystem immer bei Musik nicht weiterkommen, weil ja immer alles in 12 ist bei uns
zumindest. Ja, genau.
Diese 12 Halbtöne, die machen
es irgendwie. Aber es gab doch mal so ein mathematisches System, ich glaube in Russland, die wollten das auch, ich habe mal gehört, da hätten sich sogar Leute die Köpfe eingehauen und einen kleinen Krieg geführt, weil irgendwo, ich meine, es wäre in Russland gewesen, es gab so eine Strömung von, die wollten, dass das halt alles nicht im Dezimalsystem, sondern im 12er-System gerechnet wird.
Ja.
Genau, deswegen gibt es ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann kommt ja erst 13.
Ja, hat das nicht auch was mit den Monaten zu tun oder so? Oder mit den Römern? Nee, das ist auch Dezimalsystem mehr oder weniger, ne?
I don't know, aber ich glaube schon, haben die nicht so komische Buchstaben?
Ja, ja.
V und I?
X.
V, I und X?
Ja.
Und C. Ja. Genau, aber genau, das hätte auch anders laufen können. Also es hätte auch sein können, dass wir gar nicht im Dezimalsystem rechnen, sondern jetzt halt eher so ein auf 12 basierend.
Ja.
So. Würde Sinn machen, auch wegen der Uhrzeit
zum
Beispiel.
Ja. Oder man könnte die Uhrzeit im Dezimalsystem vielleicht organisieren. Wie werden vielleicht
das, kann man das nochmal ändern, damit auch Uhrzeiten leichter zu berechnen sind.
10 Stunden, a 100 Minuten, a 100 Sekunden.
Irgendwie so, ja, genau. Und dann halt die zeitliche Einteilung so ein bisschen anders gestalten, sodass es halt irgendwie mal dezimalmäßig gut aufgeht, weil das nervt eigentlich so ein bisschen.
10 Monate, a 10 Tage, nee. Ach, irgendwie kann das nicht mal jemand
ausrechnen. Außerdem möchte ich, dass der Tag 20 Stunden hat. Also nee, eigentlich 100 Stunden, oder?
Ja.
Der Tag sollte 100 Stunden
aber
haben.
Aber a 10 Minuten. Ja, ich werde pro Stunde bezahlt.
Ja, das wäre geil, genau. Für die Leute, die pro Stunde bezahlt werden, ist das natürlich super.
Ja. Ja, vielleicht kann man das einführen, weil ich meine, die Leute sind ja auch mit der Euro-Umstellung klargekommen und Sommerzeit, Winterzeit immer ein Thema.
Ja, und wir reden ja auch viel über, dass die Löhne erhöht werden müssen und vielleicht kann man da irgendwie ran.
Ja, im Dezimalsystem.
Ja.
Noch schwieriger im angelsächsischen Raum, wo ja das imperiale System benutzt wird. Unzen, Fuß, Inch, Zoll ist das, glaube ich, in Deutsch.
Ja.
Das ist ja alles wahnsinnig kompliziert.
Ja, aber das hat auch mal nichts miteinander zu tun, oder?
Überhaupt nicht. Meilen.
Meilen hat ja nichts mit Fuß zu tun. Das kannst du ja nicht irgendwie aufdröseln, so von wegen so und so viel Fuß sind eine Meile oder so. Das stimmt ja nicht, oder?
Irgendwie ja, aber da kommt auch irgendwas Krummes raus. Weißt du, wie groß du in Zoll bist?
In Inch?
Ja.
Ist Zoll Inch?
Ja, ich glaube ja.
Ah, nö. Keine Ahnung. Nervt mich auch immer, wenn das irgendwo angegeben ist, so wie viel Inch jetzt irgendwie so ein Bildschirm hat oder so.
Keine Ahnung. Ich bin
check kein Mensch,
aber ich bin immer total beeindruckt, wenn Leute da souverän sich drin bewegen in diesem System. Ich tue es nicht.
Nein, ja auch nicht. Präsentator dieser Sendung ist die Jazzmusik. Der Bund Internationaler Jazzmusiker hat sich bei uns gemeldet, der BIJ. Er möchte an die Leute appellieren, dass sie doch nicht immer nur Podcasts hören sollen, sondern auch mal wieder Jazzmusik, weil die auf den Streaming-Plattformen ein bisschen zu kurz kommt.
Ja.
Und es ist ja tatsächlich so, dass Jazzmusik auch dazu anregt, eigene Gedanken zu entwickeln und zu formulieren, während wenn du also einen Podcast hier reinziehst, einen Jazz-Podcast, musst du ja nur zwei Leuten folgen, die irgendwie ein bisschen nachdenken oder auch nicht und musst halt nur so ein bisschen so mitdenken, aber kannst auch mal das laufen lassen und so. Du bist ja ein bisschen dabei, aber es entwickeln sich eigentlich gar keine eigenen Gedanken. Und das ist ja das Schöne an der Jazzmusik, wenn man Jazzmusik hört, zum Beispiel Impressions von John Coltrane oder so, gehst die Straße entlang, zack, hast du Gedanken im Kopf. Das passiert eigentlich Podcast eigentlich nicht, die werden dir so reingepflanzt und irgendwie verstehst du sie oder nicht, irgendwie Dezimalsystem hier, dies, das. Aber eigentlich denkst du nicht selber, oder?
Nee, man schweift ab. Kennst du das, dass man dann so zurückspult und merkt, ich habe jetzt seit 10 Minuten nicht mehr zugehört und irgendjemand brabbelt einfach in dein Ohr?
Genau, man fühlt sich irgendwie nah, diesen Menschen verbunden und so, aber eigentlich, manchmal kann man es ja nachvollziehen, was da irgendwie ungefähr gesagt wurde und so, dann denkt man so, oh, ich habe was verstanden und so, aber es ist ja nicht in einem selber entstanden. Während John Coltrane, der kann dafür sorgen, dass du wirklich eigene Gedanken entwickelst. Deswegen hat der Bund Internationaler Jazzmusiker ist an uns rangetreten und hat gesagt, so Leute, das müsst ihr mal wirklich ein bisschen wieder nach vorne bringen, die Jazzmusik. Die Leute sollen sich auf der Straße eigentlich ein bisschen mit Jazzmusik reinziehen. Also, wenn ihr jetzt diesen Podcast durchgehört habt, bitte klickt doch mal rüber, zieht euch die besten Jazz-Alben der letzten 100 Jahre rein, weil das macht keinen Sinn, immer dieses Gesabbel sich reinzuziehen.
Ja, das stimmt.
Also, vor allem, wenn ihr klug werden wollt. Das bringt hier überhaupt nichts.
Schaltet
am besten jetzt schon rüber.
Meinst du, Jazz macht klug?
Ja, da bin ich von überzeugt.
Ja. Gibt es da nicht auch immer so Pflanzentests, so wirklich halbseidene wissenschaftliche Studien, dass wenn man irgendwie Pflanzen Beethoven vorspielt, dann wachsen die schneller, als wenn man den Sepultura vorspielt oder so?
Ach ja, oder es gab doch auch irgendwie, wenn du dem ungeborenen Kind irgendwie Mozart vorspielst, dann wird es klüger und so. Aber dann fragt man sich immer, was sind denn das für Leute, die dem ungeborenen Kind, die dir halt also im Bauch quasi noch mit Mozart nerven, das sind wahrscheinlich auch sowieso so bildungselitäre Familien, die sowieso dafür sorgen, dass das irgendwie ganz gut läuft mit der Bildung. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, das kann man jetzt irgendwie nachweisen, dass halt Mozart klug macht und so. Was ich für Quatsch halte. Mozart ist zu happy für, das ist einfach zu happy. Das kann ja gar nicht sein, dass die Welt, auf die du dann triffst, wenn du geboren bist, ist ja niemals so happy wie Mozart. Und deswegen kann das eigentlich keine gute Vorbereitung sein auf die Welt.
Ja, wahrscheinlich ist das aber auch bei Eltern so, dass die wissen, ab einem gewissen Punkt läuft einfach nur noch Rolf Zukowski. Deswegen muss man schnell noch die Lieblingsplatten pumpen.
Zebrastreifen.
Ja.
Wobei, da wirst du ja wirklich klug.
Ja, das stimmt.
Obwohl, na gut, es wird ein bisschen auch hingewiesen bei Zebrastreifen. Mancher wird dich nie begreifen.
Ja.
Da wird ja schon ein bisschen an die Dummheit appelliert. Also, es könnte sein, dass du zu dumm bist, dass du den Zebrastreifen nicht checkst, was es damit auf sich hat. So,
ja,
das ist so ein
Affront eigentlich.
Ja, es wird so gesagt, so mancher von euch ist vielleicht hier echt zu blöd,
ja,
um zu checken, wofür so ein Zebrastreifen da ist, aber es wird mancher geben von euch, und das sind die klugen meiner Hörer, mhm, die werden es jetzt lernen.
Ja, ja, ein bisschen herausfordernd ist das schon, ja.
Ich durfte es nicht hören.
Nee?
Rolf Zuckowski war verpönt in meiner Familie.
Ja?
Ja, ja, du durftest es hören?
Ich durfte das hören. Sag mal, warte mal, ich habe hier einen wahnsinnig niedrigen Pegel.
Schenk nochmal nach.
Aber es kommt was raus. Ich hoffe mal, dass das irgendwie eine... So, ich habe ein bisschen nachgepegelt.
Gut, Rolf Zuckowski, also du hast das gerne gehört.
Ich, und
hast
ich hatte das nicht. Nee, ich hatte das selber nicht. Das war aber so im Klassenverband, gab es da einige Rolf Zuckowski-Konnoisseure. Also wir hatten bei uns in der Grundschule auch, weil das so eine Hippie-Schule war, wir hatten noch das Fach Rhythmik. Hattest du das ja auch? Ich weiß auch nicht, was
das ist. Nee, aber ich weiß, was es ist.
Das war,
wir hatten das nicht.
Mehr oder weniger so ein bisschen so, ja, Bewegungslehre, keine Ahnung, irgendwie so Spiele spielen und so mit so Tüchern tanzen.
Koordination auch, ne? Koordination ist es auch.
Ja, das ist,
Körper ja, koordinieren zu können.
Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut funktioniert hat. Da haben wir aber mal irgendwie so ein Theaterstück uns ausgedacht, glaube zum Abschluss der 4. Klasse. Und da wurden dann mehrere Rolf Zuckowski-Lieder gesungen von uns. A cappella.
Wie gesagt, das war in meiner Familie verpönt, weil Rolf Zuckowski würde doch gar nicht die Kinder ernst nehmen, sondern würde doch für die Eltern singen, war immer so der Vorwurf.
Mm.
Und deswegen eher Gerhard Schöne,
okay,
wurde gern gehört. Oder hier, wie heißt der aus Hessen da? Friedrich Wahle.
Ja.
War auch immer sehr mit erhobenem Zeigefinger. Ich fand auch viel für die Eltern. Ne? Wurde auch, war auch sehr moralisch. Aber trotzdem, das war irgendwie okay. Aber Rolf Zuckowski,
Gerhard Schöne, da hast du mir doch mal, das ist gleich vor Beginn dieses Podcasts, wiesst du mich auf ein Album von Gerhard Schöne hin.
Ja. Richtig.
Das hieß, und das habe ich bis heute nicht genau entschlüsselt, also meine Kontaktleute, die sich so ein bisschen auskennen mit ostdeutscher Musik, die sagten, das sei auch irgendwie wohl so eine abgefahrene, so wie sagt man, World Music, wenn man das noch sagt, überhaupt, Kapelle aus dem Osten, die da die Einspielung machte. Das Album heißt Menschenkind von 1984.
Ja, genau. Es ist auch bei dem Album nicht so richtig klar, für wen ist es eigentlich geschrieben.
Ja.
Ne? Es gibt ja auch dieses schöne Lied, Ein Junge weint nicht.
Mhm.
Und so, ist so ein bisschen unklar, ist es halt für, ist es für Kinder oder ist es, es ist instrumental der absolute Oberhammer.
Ja, ja, es ist wirklich, ja, es ist wirklich sehr wild.
Ja, genau, das ist von wann, ist es 82, 83?
84 steht hier bei der einer Streaming-Plattform, einer, ja, ungenannten.
84. Und genau, Gerhard Schöne kommt, glaube ich, aus Jena.
Ja.
Und auch diese Kinderplatten, die er früher aufgenommen hat, Kinderland oder so, die sind auch wirklich instrumental und klanglich deutlich besser als das, was man sozusagen aus dem Westen von Friedrich Wahle kannte oder so. Also, ja, muss man wirklich sagen.
Oder Zuckowski.
Oder Zuckowski, so, ja. Ich glaube, der kam aber erst auch in den 90ern, oder? Mit seinem Zebrastreifen.
Das kann sein, ja.
Ja, genau. Und dieses Menschenkind, das lohnt sich da mal reinzuhören, weil es wirklich sehr wild ist, sehr durcheinander. Es werden alle Stile bedient.
Ja,
und
ja,
man,
ja,
merkt
ja,
aber,
ja,
trotzdem technisch unglaubliche Raffinesse, muss man wirklich sagen. Also er spielt ganz toll Gitarre.
Ja, genau. Er spielt, glaube ich, so eine Art Klassik-Folk-Picking-Konzertgitarre und hat aber irre Musik noch dazu, die das auch so... Ich glaube, wir kamen damals über das Stück Ich bin im Fernsehen aufgetreten.
Ich bin im Fernsehen aufgetreten, ja, das, ja, ja, ist ein sehr gutes Lied auch, ja. Woher? Ja, es ist wirklich zu empfehlen, also stimmt, das ist gut, dass du es mal sagst, weil das ist so, ich glaube, das ist jetzt, Gerhard Schöne ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist jetzt nicht unbedingt jemand, bei dem man noch wahnsinnig viel auftritt, aber tritt er noch auf, so, aber eigentlich wirklich ein unglaublicher Musiker, muss man wirklich sagen, also den man gar nicht so auf der Rechnung hat, so.
Ja, ja, und auch tolle Leute, die da irgendwie beteiligt waren, aber ist denn das Stück, ist, oder ist das die Prinzessin, wo er dann irgendwie, dann reist er in die Ferne und dann beginnt plötzlich so eine Latin-Musik dazu,
ja, ja,
völlig, genau, aufgedreht.
Ist auch da drauf. Er ist auch da drauf, ja, ja. Ja, und absurde Synthi-Sounds, die auch auf einmal auftauchen und so, also wirklich, man fragt sich, wo kommen die ganzen Instrumente her zu der Zeit, also es ist wirklich irgendwie liebevoll, manchmal so vollkommen drüber, aber man merkt schon echt, dass da ein absolutes Know-how hintersteckt.
Ja, ja, ja. Ich höre da nachher nochmal rein. Ist jetzt auch schon wieder 1, 2, 3 Jahre her, dass wir drüber sprachen.
Ja.
Habe ich aber auch als Kind nicht gehört. Also muss ich auch sagen, als du mir das schicktest, das war mein erster Kontakt mit Gerhard Schöne. Sonst Kindermusik hat eher nicht so eine Rolle gespielt.
Ja, also wie gesagt, auch falls da jemand draußen Kinder haben sollte, es lohnt sich da mal Kinderland zu hören. Gibt's, glaube ich, nicht auf den Streaming-Services, muss man irgendwie nochmal auf Platte oder auf Kassette kaufen irgendwo. Und es ist so ein bisschen eigentlich vom Style her wie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, so für Kinder. Also auch wirklich super arrangiert und ähnliche Sounds. Und da merkt man total, dass der das geliebt hat und irgendwie wahrscheinlich illegal an diese Platte rangekommen ist. Oder wurde die da verkauft? Ich weiß gar nicht. Es gab auch immer so ein paar Beatles-Platten, wurden auch im Osten verkauft, ne?
Aber ja, ich weiß nicht, im Intershop. Ja.
im Intershop kurz mal an so ein Ding ran.
Oder aber in der Amiga-Raumpressung kann auch sein. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Was ja auch viele Leute aus den neuen Bundesländern immer nennen als großen Einfluss aus ihrer Kindheit, der Traumzauberbaum.
Ja,
hast du
genau.
das mal gehört?
Ja, ja, das ist ja super unheimlich auch.
Das ist super unheimlich. Das ist total creepy. Also das ist so eine Art Hörspiel. Wirklich psychedelische Kinderunterhaltung.
Ja.
Ich habe auch schon, ehrlich gesagt, wieder, weil ich mich so gegruselt habe, vergessen, worum es genau geht.
Man schlägt immer irgendwelche Blätter an von diesem Baum und dann meistens kommen irgendwie gute Blätter und da gibt es aber auch so schwarze Blätter und dann kommen halt so krasse Horrorlieder.
Mhm.
So unheimliche Grusellieder und so. Und das fand ich auch ultra spooky. Als Kind habe ich nicht gern gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hatte immer Angst davor, vor diesen Horrorliedern auch.
Ja, also da gibt es wohl irgendwie auch so die Referenzaufnahme, Reinhard Lacomi, der Komponist, auch mit Veronika Fischer. Und es wird auch auf so eine bizarre Art gesprochen, mit so krass verstellten Stimmen. Alles ist wahnsinnig gruselig.
Ja.
Also man hat da den Kindern früher mehr zugemutet als heute.
Ja, ist wohl so. Stimmt.
Ja, da wäre heute eine Triggerwarnung drauf wahrscheinlich. Trigger, der Traumzauberbaum.
Bitte.
Können wir uns vielleicht auch mal Experten einladen zum Thema Ostmusik? Finde ich ein ganz interessantes Thema.
Finde ich auch, weil genau, es ist auch, so viel ist ja einfach nicht abrufbar auf den Streaming-Services.
Ja.
Und manchmal hört man so von Leuten, die darüber referieren und dann will ich nochmal nachschlagen, dann finde ich das gar nicht und so.
Mhm.
Genau, das ist ein interessantes Feld.
Ja, weil sowohl musikalisch recht versiert teilweise, ne?
Ja.
Also diese ganzen Bands und ja, so eine ganz eigene Textsprache, weil immer so auch so halb an der Zensur vorbei getextet werden muss. Deswegen hat sich auch irgendwie, glaube ich, so eine komische Ostrock-Pop-Kunstsprache entwickelt, die es dann so in der westdeutschen Popmusik nicht so richtig gab.
Ja.
Mit so verklausulierten Texten.
Was ja eigentlich eher so in die heutige Zeit passt, oder? Also die Art und Weise, wie heute auf Deutsch getextet wird, ist dann doch eigentlich eher an so einem Idiom dran, oder?
Könnte sein.
Mit ein bisschen weniger Aussage einfach. Mit nicht so deutlichen Aussagen.
Ja, aber eher wie so eine, ja, also sehr poetisch sagt man das. Also so, ja, kunstvoll, abstrakt ist auch das falsche Wort. Aber eher, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so Ostrock höre, das ist eher, das erinnert mich dann eher so an so romantische Dichtung oder sowas. Also dieses, das Konkrete, was dann auch spätestens so die Neue Deutsche Welle hat in Texten, das findet sich da gar nicht. Weil natürlich, du kannst natürlich Tanz den Adolf Hitler, das konnte man wahrscheinlich schlecht singen im Osten, aber dafür halt so eine ganz...
Das ist von Duff, oder ne?
Ja, Duff.
Ja, genau. Ja.
Genau, Tanz den Mussolini. Aber dafür so eine ganz eigene Sprache. Und ich glaube auch, dass viel von dieser Ost-Pop-Rock-Musik auch eher verloren geht, weil ich glaube, jetzt bis auf die Pudis oder so hatten es die meisten Bands doch sehr schwer, dann im Westen anzukommen.
Ja. Mhm. Naja, es gibt eine recht große Band, die dafür international durchgestartet ist. Ich möchte den Namen nicht nennen.
Was? Du meinst aus Magdeburg, die Gruppe Tokyo Hotel?
Ja, genau, die meine ich.
Ach so, okay, lange Leitung, sorry.
Ach so, ich dachte, du machst einen Witz.
Nein.
Du dachtest wirklich, ich spreche von Tokyo Hotel.
Ja, ich dachte, du sprichst von Tokyo Hotel. Ja, aber auch Rammstein hat ja die Vorgängergruppe Feeling B. Das ist ja auch so eine Ostband. Wobei das, glaube ich, auch alles eher so ein bisschen in diesem Ostberliner Industrial-Idiom ist. Also eigentlich ganz andere Musik als so der typische Karat, Silly, City, Panko, Ostrock. Und natürlich Nina Hagen. Nicht vergessen, die hat dann irgendwann rüber gemacht. Aber die ersten, also auch hier Farbfilm und so, das ist alles ja noch Osten.
Ja.
Und natürlich nicht zu vergessen Manfred Krug.
Ja, der hat auch rüber gemacht, oder?
Der hat auch rüber gemacht, aber Manfred Krug ist ja sehr der, hast du ihn nicht mal den Frank Sinatra des Ostens genannt?
Ja, kann sein. Ja. Das ist etwas, was, das mag ich nicht so. Das fühle ich einfach nicht, wie der gefunkt wird.
Ja, es hat so ein bisschen das, was man so als Klassensprecher-Funk bezeichnen könnte. Nein, eigentlich gar nicht. Aber es ist so ein bisschen überambitioniert teilweise gespielt und ganz schön wild. Ich habe so ziemlich genau vor einem Jahr mal ein Konzert gespielt mit einer Hamburger Gruppe, die nennt sich Büro d'Amour. Ja. Die haben so ein Programm, wo die so Manfred Krug und andere so, auch glaube ich nicht ausschließlich Ostdeutsche, sondern so ein bisschen so deutsches Schlaumeier-Schlager-Repertoire so ein bisschen verjazzen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit der Truppe. Und da bin ich nochmal so ein bisschen auf Manfred Krug reingekippt. Und zwar auf das Album, das nennt sich...
Wenn es draußen grün wird oder so.
Ja, wenn es draußen grün wird, ist so der Hit, genau.
Ja.
Und das fand ich sehr gut. Das war nur ein Moment, ein Hauch von Frühling heißt das Album. Ja. Also gibt es hier als Doppelalbum im Stream. Und da gibt es irgendwie schon sehr gute Nummern drauf. Also unter anderem, wenn es draußen grün wird. Aber ich finde auch ganz toll die Nummer Frag mich, warum. Und auch wirklich, also irgendwie wild gespielt, aber auch abgefahrene, so angejazzte Harmonien und so. Genau, auch ein Hauch von Frühling. Da sind ein paar gute Sachen bei. Also wir in unserer Generation haben ja Manfred Krug eher so als, kennt den ja als Tatortkommissar, ne?
Wo er auch gern gesungen hat oder die Mutter Monika rausgeholt hat und dann auf Deutsch Stormy Weather gesungen hat. Stürmisches
Wetter. Genau. Stürmisches Wetter. Also ich habe das noch, ich musste noch so ein bisschen mit meinen Eltern immer so mitgucken, ZDF-Vorabendserien oder ARD-Vorabendserien. Da gab es diese Serie Liebling Kreuzberg.
Ja.
Wo er so einen Anwalt in Kreuzberg spielt.
Genau.
Habe ich irgendwann mal wieder irgendwo einen Ausschnitt gefunden. Ist natürlich jetzt ein total interessantes Zeitdokument, gerade wenn man sich so vom Lebensschwerpunkt so in Kreuzberg rumtreibt, dann so diese Filmaufnahmen vom Kreuzberg der 90er zu sehen.
Na, Wahnsinn, ne?
Ja.
Also andere Stadt einfach.
Ja. Ostrock, Kindermusik. Wie kamen wir da drauf?
Ja, keine Ahnung, aber wir haben jetzt auch genug gedeutschtümelt, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ich finde das auch immer ganz interessant, aber ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es dann so Programme gibt, wo das alles nochmal abgefeiert wird und so. Ich habe da immer so ein bisschen Angst vor Deutschtümelei. Auch bei Ostrock abgekulte. Das ist irgendwie so eine spezielle Form davon, aber ich bin dann, irgendwann werde ich da so ein bisschen ängstlich. Inwieweit feiern wir uns ja eigentlich selber und unsere Geschichte, die Sachen, die wir vielleicht vergessen haben und.
Ja, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Ist mir aber auch nochmal aufgefallen, das gibt es ja dann auch im Jazz immer wieder. Also bin ich neulich schon wieder drüber gestolpert, über so Gruppen, die sagen, wir spielen jetzt, was weiß ich, ein Lee Morgan Programm.
Ja. Hm? Ja, Miles Davis aus oder bestimmten Epochen, dann aus der Miles Davis der 70er abgefeiert, ja. Dann wird Miles Davis der 60er abgefeiert. Genau, gibt's immer mal wieder.
Ja, oder was, keine Ahnung, meinetwegen auch der Joni Mitchell Abend oder sowas.
Ah.
Weil ich verstehe schon, dass man so denkt, weißt du, das Progressive geht dann irgendwie verloren, ne? Oder das Gefühl.
Also ich finde es jetzt als Angebot, als kulturelles Angebot, ja, spricht es mich überhaupt nicht an. Also ich möchte mir nicht einen ganzen Abend eine Reproduktion einer Band eines anderen Künstlers irgendwie anhören. Also ich verstehe die Attraktivität eines solchen kulturellen Angebots nicht so richtig. Also, aber es gibt es wahnsinnig oft, nicht nur im Jazz, sondern auch genau der
in
Abend
der Popmusik,
von Jacques Brel. Jacques Brel, wir waren nochmal bei Jacques Brel Rezitation.
Jacques Brel, genau.
Ich finde das irgendwie, ich mag das nicht. Also ich finde, das ist diese Huldigung, dieses Abgekulte, um nur so eine Sache. Ich weiß nicht. Also dann lieber eigene Stücke.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich verstehe total, was man daran komisch finden kann, weil Musik, gerade Popmusik, ist ja auch immer irgendwie Verortung in der Gegenwart.
Ja.
Die Musik, die gerade im Radio läuft oder populär ist oder die von Leuten in der Zeit, in der man lebt, geschaffen wird, hat immer was mit der Zeit selber zu tun.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich, was weiß ich, dann Rolling Stones wieder aufführe, bekommt es sowas Museales. Ne?
Genau.
Kann ich total verstehen. Nur mal da mal zwei Gedanken zu. Einmal, es gibt so viele gute Musik und es gibt so viel aktuellen Schrott und so viel, was weiß ich, Klassiker, die sich irgendwie durchgesetzt haben und die so in einem kollektiven Musikgedächtnis hängen geblieben sind. Das ist ja das Schöne, dass die Zeit ja auch immer so eine Selektion schafft. Man merkt ja 20 Jahre später erst, welche Hits übrig bleiben. Und welche Hits vielleicht, was es sich andere Musik beeinflusst haben oder sowas. Vielleicht ist das ja auch was Schönes, dass dann so Sachen übrig bleiben.
Naja, Klassiker aber werden. Du kannst ja auch einfach den Einfluss nehmen und dann halt ein schönes eigenes Programm gestalten, was vielleicht mit der Gegenwart noch was zu tun hat, während, wie du sagst, wenn du so einen Abend gestaltest, der sich wirklich nur rückwärtsgewandt an die Huldigung wendet, eines bestimmten Künstlers einer bestimmten Epoche, ist der Vorwurf ja gerechtfertigt, dass du dich mit der Gegenwart in diesem Sinne überhaupt nicht beschäftigst.
Ja, aber muss ich das?
Naja, ich finde, Kultur hat eigentlich so ein bisschen, du musst es natürlich nicht, aber Kultur wird dann interessant, wenn die Gegenwart mit Teil dessen ist, oder?
Ja.
Wenn es irgendwas mit mir zu tun hat, ist doch Kultur interessant. Wenn du das Gefühl hast, du guckst dir etwas an, was mit den Menschen vor 30 Jahren irgendwas zu tun hatte. Weiß nicht, man braucht doch irgendwie einen Bezug auf die Gegenwart, damit man selber auch, also so eine Art Nachvollziehbarkeit mitbringen kann, oder?
Ja, ich verstehe das schon, aber ich frage mich, will ich mir dann lieber eine aktuelle Schrottmusik angucken oder irgendwie ein Konzert, wo ich keinen Song kenne oder dann lieber das schöne Beatles-Programm, wo ich alles mitsingen kann?
Ja, das hatten wir schon mal. Du bist für die
Coverbands. Ich bin auch Freund von Coverbands. Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen...
Also nee, nochmal kurz zu der Frage. Ja. Du hörst lieber dann eine schlechte Beatles-Coverband als eine schlechte Band, die eigene Stücke spielt.
Weil nicht unbedingt, stimmungsabhängig. Aber vielleicht tut man dem Unrecht, wenn man sagt, das ist irgendwie komisch. Ich frage mich das gerade. Es ist, weil in der Klassik stellen wir uns die Frage ja nicht. Das ist ja völlig klar, dass wir zur Mahler-Symphonie gehen. Hat vielleicht, was weiß ich, die...
Wobei ja die Interpreten ja immer behaupten, das hat wahnsinnig viel mit uns zu tun. Das sagen die ja immer. Wenn du fragst im Interview, sagen die es immer. Immer.
Ja, ja, klar.
Ja, das, natürlich. Müssen sie ja auch, weil sie halt genau wissen, das ist eigentlich das Attraktive an Kultur, die Behauptung zumindest, dass es halt wirklich alle uns noch wirklich betrifft. Wird ja auch über die Klassiker gesagt, ne? Wenn irgendwie in der Schule Goethe und Schiller gelesen wird, wird immer noch gesagt, so, ja, hier ist doch, steht doch schon alles drin. Das sind die aktuellen Diskurse, wurden damals schon geführt und so.
Ja.
Also so kriegst du ja die Leute auch, ne? Wenn du das...
Da unterhielt ich mich gerade mit einer Freundin drüber. Goethes Faust, warum ist das eigentlich im deutschen Kollektiv so beliebt? Warum ist das so das deutsche Drama über einen alten Sack, der eine Minderjährige nageln möchte?
Ja.
Was sagt das über die deutsche Seele aus?
Dass das immer noch so interessant ist?
Ja.
Für die, keine Ahnung. Ist das nicht so Effi Briest, das ist auch, oder?
Ja, sicher. Da geht es natürlich auch viel um Stände. Das ist ja bei Faust aber gar nicht so Thema. Da geht es ja eigentlich darum, dass der alte frustrierte Professor eigentlich nochmal seinen dritten Frühling haben möchte und dann mit der Hilfe vom Mephisto, vom Teufel nochmal jung wird, Ultra Party machen kann auf dem Blocksberg und dann sich ans Gretchen ranschmeißen kann. Und dann stirbt die. Ups!
Ja, hat wahnsinnig viel mit unserer Gesellschaft.
Ja. Was ist da eigentlich los? Goethe. Aber höchste Hochkultur. Naja.
Naja, gut, generell ist dieser Vorwurf an Kultur natürlich immer, ne, inwieweit hat das noch was mit uns zu tun? Das müssen wir uns als Jazzmusiker oder Jazzliebhaber ja auch irgendwie mit auseinandersetzen, wenn wir in den Jazzclub gehen. So.
Ja.
Selbst wenn die Musik Eigenkompositionen sind und so, du kannst ja die gleiche Frage da irgendwie stellen.
Ja, wo ist die Grenze? Frage ich mich so ein bisschen. Weil genau, beim Klassikrepertoire die zigste Neuinterpretation von den Goldberg-Variationen oder sowas. Ja, was gibt es da jetzt noch zu sagen? Und nein, das hat natürlich jetzt nicht so viel mit heute zu tun oder sowas. Aber da gibt es eine höhere Toleranz dafür. Meine Frage ist jetzt, ist quasi so diese, schließt da Jazz mal ein, so diese populäre Kultur des 20. Jahrhunderts, ist die mittlerweile auch in den Status der Klassik gekommen, dass man die einfach wieder aufführt?
Ja, erst nochmal, es gibt einen Unterschied in der Intention. Also in der Bewerbung dieses Konzerts ist es schon mal ein Unterschied, wenn du sagst, das ist ein Programm, das will gar nicht aktuell sein, so, weil wir reproduzieren einfach Miles Davis der 60er Jahre, so gut wir es eben können.
Ja.
So, ich finde, das lässt ja schon die Hüllen fallen und sagt ja von vornherein so, nee, hier macht euch keine Sorgen, hier will keiner was von euch. Also nichts, was mit Aktualität zu tun hat. So, ich finde, das ist allein von der Ansage her schon mal ein Unterschied. So. Und deswegen denke ich auch so, jeder Künstler, der halt, oder Jazzmusiker, der halt das nicht macht und sagt so, ich mache ja coole Stücke geschrieben, die werden jetzt aufgeführt, ist da schon mal ein bisschen feiner raus, weil er sich gar nicht dem hingibt zu sagen, so, mir geht's hier um eine Reproduktion von Vergangenheit.
Sondern
das ist vielleicht Teil dessen so, weil das bei Kultur sowieso immer mit eingedacht werden muss. So.
Ja.
Aber genau, die Ansage ist eine andere. Und das macht schon irgendwie einen Unterschied. Kannst ja auch sehen, ne? Wenn du halt zu einem Abend gehst, wo wir auch mal waren, ich glaube am Kanzleramt Zippi oder so.
Ja, bei
Jacques Brel reingezogen hast, was da für Leute rumsitzen. Da sitzen halt nicht Leute rum, die halt irgendwie Bock haben auf aktuelle Inhalte. So, sondern
gibt es wenig Überschneidung mit der Berghain-Schlange.
Ja, genau. Da sitzen halt Leute rum, die das halt vor, weiß ich, 30 Jahren gut fanden und das jetzt nochmal genau so erleben wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ziemlich enttäuscht sind. So, obwohl, wahrscheinlich hat keiner von denen jemals Jacques Brel live gesehen, sondern kennt das auch nur von irgendwelchen Einspielungen oder so. Aber es hat irgendeine Bedeutung für ihr Leben oder so. Und ja, es wird irgendwas abgekultet, was wirklich gar nicht darauf abzielt, mit aktuellem irgendwie zu tun zu haben. Und ich weiß nicht, ich habe diesen Anspruch an Kultur schon. Ja, doch, muss ich schon sagen. Aber deswegen lese ich auch den Faust nicht.
Ja.
Interessiert mich wirklich überhaupt nicht.
Ja, aber es ist aber so interessant, wie wir auch in unterschiedlichen Kulturbereichen mit so Repertoire umgehen. In der Klassik völlig normal. Da gibt es ja, das geht ja bis zur historischen Aufführungspraxis. Weißt du, dass du dann die Instrumente anders stimmst und auch auf Damenseiten spielst, damit es wirklich so klingt wie damals bei Vivaldi in Venedig, dann gibt es am Theater zum Beispiel, es ist völlig normal, dass man jetzt neben Uraufführung auch da nochmal zum hunderttausendsten Mal die neue Wojtek-Inszenierung macht.
Ja, aber das ist dann, Inszenierung gibt es da doch immer.
Genau, da gibt es eine Modernisierung.
Modernisierung und so.
Natürlich, also Oper funktioniert so.
Ja.
Genau, also wir spielen Nabokov, aber in nackt mit Blut und im Stahlgerüst. Genau. Also das, keine Ahnung, da ist man sich aber anscheinend uneins, was man da eigentlich möchte. Weil so richtig neues Opernrepertoire kommt nicht dazu. Irgendwie möchte man irgendwie so ein Bedürfnis der Abonnenten oder sowas befriedigen. Oder man möchte einfach diese schöne Musik aufführen. Aber in der Inszenierung dann komplette Modernität. Da gibt es ja irgendwie so eine Schere, ne?
Ja.
Und in der Musik ist eigentlich völlig klar, gerade Pop- und Jazzmusik, man tourt und spielt mit dem eigenen und neuen Repertoire. Ah. Es sei denn, man ist ein etablierter Künstler, dann ist man ja auch irgendwann sein eigenes Museum. Das hatten wir ja auch so mal so ein bisschen in der Bruce Springsteen-Folge oder sowas, ne? Genau, aber irgendwas ist irritierend daran, keine Ahnung, Pink Floyd, The Wall aufzuführen mit Originalinstrumenten oder so, keine Ahnung, oder mit Originalarrangement. Ich bin mir da nicht so sicher, wo da genau die Grenze des guten Geschmacks ist oder so. Ich glaube, was immer so eine Gefahr ist jetzt beim Jacques
Brel. Worauf zielt es denn auch ab, wenn du dich dafür entscheidest für so ein Programm? Worauf zielt es denn ab? Was möchtest du denn als Künstler da eigentlich? Hat das nicht auch so eine rein berechnende Komponente, ne? Von wegen, damals gab es dieses Publikum, das kann man noch abgreifen, die leben noch. Also weißt du, das werfe ich dem auch so ein bisschen vor. Das ist so eine rein berechnende, auf den Erfolg irgendwie abzielende, zumindest das, was man halt da ein bisschen eine Mark mitmachen kann, weil man weiß genau, das wird bei bestimmten Leuten, wird es da eine Nachfrage für geben, ne? Pink Floyd, Jacques Brel und so. Und das ist das, was ich meine. Es hat so was Berechnendes. Es ist so wenig mutig irgendwie und das finde ich nicht spannend daran. Also, dass das halt so von vorne mit eigentlich angelegt ist, so dass man weiß, ja, das Publikum ist dafür da, dann mache ich das halt. So.
Mhm. Ja, aber was ist, es gibt ja auch so jetzt hier bei mir um die Ecke im Logo, da spielen dann immer so Coverbands.
Ja, warst du jemals da bei den Toten Ärzten oder so?
Nee.
Bist du auch nicht hingegangen?
Nee, bin ich nie hingegangen. Ist doch gar nicht so mein Vibe, aber ich glaube, dass so eine Band, die jetzt, was ist, U2 nachspielt, ich glaube, das ist oft auch aus so einem Fan-Moment. Ich glaube schon auch, dass so Leute, die sagen, ach, ich mache jetzt hier mein Billie Holiday-Programm, dass das auch Leute sind, die sind echte Fans. Und möchten das dann irgendwie gern diese Musik live aufführen.
Das möchte ich denen auch überhaupt nicht absprechen, aber auch echten Fans kann man ja die Frage stellen, also wen wollt ihr damit ansprechen, wenn ihr jetzt nur für die Reproduktion eurer Lieblingsband sagt? Ich war auch wirklich großer Fan der Chili Peppers. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Chili Peppers Coverband zu machen, wobei wir das vielleicht im hohen Alter nochmal nachholen werden.
Ja, also wo ich es immer so ein bisschen traurig finde, jetzt auch nochmal in Bezug auf Jacques Brel oder sagen wir mal so, ältere Menschen, auch so also aus unserer Elterngeneration, wenn die dann in den Veranstaltungskalender gucken und denken, oh, kenne ich nicht, sagt mir nix. Ah, hier einen Jacques Brel-Abend, ah, hier eine Mahler-Symphonie, ah, hier irgendwie der und der Schauspieler, der singt so schöne Schlager aus den 40ern, da können wir hin. Also wenn die Kulturrezeption irgendwann nur noch so rückwärtsgewandt ist.
Ja.
Oder ach, endlich kommt wieder Santana. Das ist, ja, das
ist. Immerhin ist es noch der echte, oder?
Lippen, ja,
oder?
Ja, aber das hat so was, bisschen was. Das hat so immer so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Aber eigentlich probiere ich so ein bisschen rauszufinden, was denn da eigentlich genau ist. Also, ich war zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, was hat mir eigentlich sehr gut gefallen, in Hamburg. Es gibt einen neuen Jazzclub in Hamburg.
Wirklich?
Ja.
Was ist denn da los?
Ja, was heißt neuen Jazzclub? Ich mache aber trotzdem mal Werbung. Der Cotton Club.
Ja, den gab's doch schon ewig.
Genau, den gab's schon ewig. Der hat nur, Steve Wiseman, das ist ein ganz toller Trompeter, der ist irgendwie aus Brooklyn hier in Hamburg gestrandet. Der macht da das Booking seit einiger Zeit und modernisiert so ein bisschen diesen Club, weil der Cotton Club, das war in Hamburg immer ganz stark getrennt. Cotton Club, Dixie und Oldtime, vielleicht ein bisschen Blues und Birdland. Modern Jazz, also Bebop aufwärts. Und jetzt gibt's da langsam so ein bisschen Vermischung. Also spielen natürlich immer noch hier die ganzen Bands, die Old irgendwas heißen. Und
Lowdown Wizards und was
genau,
weiß ich. Und aber Synchro wo ist der nochmal? Ich war da mal.
Am Großneumarkt. Das ist in der Neustadt. Ja. Also so bei Michel. Und also das ist natürlich schon immer noch, da gibt es noch viel Tradition, aber das spielt jetzt auch, das ist so ein bisschen aufgeweicht und es sind auch so ein bisschen modernere Formationen. Und ich war da bei einem Konzert, da spielten Kollegen, die hießen The New Brooklyn Social Club Big Band. Und es ist im Prinzip so eine 6-Bläser-Rhythmusgruppe-Formation gewesen und die haben eigentlich so Bläser-Arrangements gespielt, also so Arrangements von Standards oder Eigenkompositionen so für 6 Bläser, was natürlich irgendwie Spaß macht zu hören. Also auch, keine Ahnung, Duke Ellington-mäßig, sag ich mal. Also jetzt nichts super Modernes, aber jetzt auch nicht so super aufgesetzt traditionell. Und das fand ich ganz schön in diesem Cotton Club, weil ich habe den wirklich in Erinnerung als so Rentnerparadies.
Ja, genau.
Und das war echt irgendwie relativ gemischtes Publikum und auch so 2-3 Tische voller Studis, also wirklich junge Leute und so eine gute Jazzclub-Atmosphäre. wäre und gleichzeitig auch nochmal so eine kleine Fraktion Lindy Hopper, Jazz-Tänzer. Es gibt da nämlich wohl auch so Swing-Tanzkurse und so. Keine Ahnung, ist jetzt nicht super hip-modernes, aber irgendwie fand ich das ganz nett zu sehen, dass da so ein Club sich so ein bisschen modernisiert.
Aber
so,
es lief dann auch ein Retro-Programm, Duke Ellington.
Es läuft so, es ist irgendwie Retro, aber es ist halt nicht so Retro, wie das vorher war mal, weil es gibt halt in der Jazz-Szene, zumindest in Deutschland oder in Europa, ist das glaube ich so, da gibt es schon ganz klar eine Abgrenzung. Entweder du machst Oldtime oder du machst Modern Jazz.
Ja.
Das ist da so ein bisschen aufgeweicht jetzt. Und er wird auch mal eine modernere Band spielen jetzt. Und auch andere Stilistiken und so. Das ist alles jetzt nicht super donaumäßig freaky neuer Jazz, aber da ist was in Gange und der Club ist auch gut besucht.
Ja, finde ich natürlich gut.
Ja, auch von jungen Leuten.
Genau, finde ich auch gut. Also, das ist ja auch mein Feeling. Eigentlich haben da die Leute Bock drauf.
Ja.
Aber dann sollten sie auch die Möglichkeit haben, nicht nur so ein Retro-Programm zu hören, so, sondern auch, wenn man sieht, dass selbst das angenommen wird, dann freuen sie sich auch über Contemporary Inhalte.
Ja.
Ich finde ja auch, was ich mal so ein bisschen befremdlich finde an diesen Programmen ist, dass es so ein bisschen Gefahr läuft, dass man so einen Jacques Brel darstellt, wie ihn das dann etwas betagte Bildungsbürgertum gerne hätte. So.
Ja.
Da läuft halt Miles Davis auch Gefahr. So, man stellt halt, ne, wenn man so ein Miles Davis Programm dann irgendwie auf die Beine stellt und es dann vorführt in was weiß ich welchen Jazzclub, auch so ein bisschen läufst du Gefahr, dass auch genau das auch da passiert. Ne? Du
hast
halt einfach, dass du halt ein Klischee einer Zeit oder eines Künstlers abbildest. Und ja, das ist nicht unbedingt immer fair gegenüber dem Künstler, oder?
Absolut.
Ich fand diese Performance, ich will nicht sagen, welcher Schauspieler das aufgeführt hat, so, weil wir wollen ja nicht lästern, aber ich fand, das hatte was sehr Anbiederndes an so einem Bildungsbürgertum, so, dass man halt so genau darauf abzielt, dass halt so ein betagtes Bildungsbürgertum das Gefühl hat, ja, das ist mein Jacques Brel, so eine totale Verklischerisierung auch dieses
ja, ganze französischen
Dings und so und diesen Akzent und die Art und Weise, wie dann quasi mit Händen und Füßen gesprochen wurde und war total, es wurden halt alle Klischees bedient so und da denke ich so, da wirst du dem Künstler nicht mit gerecht so gegenüber. Also,
nee, klar, das ist, da kann man natürlich noch sagen, das ist dann die eigene Interpretation, aber natürlich, das ist ja oft so, wenn Leute vom Schauspiel kommen und dann ihren Liederabend haben, dann wird auch viel mit der Stimme gearbeitet. Nimm die Tippa, ich kann auch weinen auf der Bühne. Haha, und ich bin ein bisschen verrückt. Das ist natürlich so ein bisschen auch dem Genre geschuldet oder beziehungsweise dem Modus, wie Leute vom Theater auf der Bühne operieren. Da wird ja auch viel von der eigenen Technik übertragen, ne?
Ja.
Wenn Schauspieler singen, dann wird meistens sehr gut artikuliert.
Ja, genau. Und es gibt so ein Wohlfühlpublikum. Wir hatten auch mal eine andere, ich glaube in der Hamburger Musikhalle, in der Leishalle haben wir mal so ein anderes Programm gesehen mit so Schlager der 20er Jahre.
Ja.
Und das stimmt ja, dass es da wirklich wahnsinnig gute Lieder gibt, so, die auch aufführenswert sind. So, das ist ja alles richtig. Was mich so ein bisschen beschleicht, ist so, dass da so ein Gefühl aufkommt von aus so einem eher älteren Publikum, so von wegen, ah, das ist auch deutsche Kultur. Das ist doch, früher war nicht alles schlecht. So, da gab es auch wirklich richtig gute Lieder und so. Und dass da auch so ein Gefühl da irgendwie mitschwingt, was ich irgendwie befremdlich finde. Also wenn du, ich glaube, ich habe meinen Unmut genau diesem Gefühl gegenüber dir damals auch kundgetan.
Ja, ja.
Ich weiß nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht teile, diese Ansicht, dass so ein Comedian haben. Es ist natürlich mega geile Lieder so oder was da sonst noch alles gab. So.
Ja.
Das ist natürlich außer Frage. Man bedient halt wirklich so ein Wohlfühlpublikum, so, die gerade sich mit diesem Gedanken total wohlfühlen. Ja, damals, das war schon alles nicht ganz so schlecht. Das war irgendwie ganz cool. So. Und es lohnt sich da in die Vergangenheit zu gucken und so. Und das, ja, ich bin ja Fortschrittarier. Ich habe da ein gleiches Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, aber du hast was ganz Interessantes gesagt eben. Man wird dem Künstlern auch nicht gerecht in der Zeit, in der sie die Musik gemacht haben. Das schließt so ein bisschen an was ich vorhin sagte. Nämlich Musik ist in ihrer Zeit, automatisch hat sie was mit der Zeit zu tun. Auch viel Musik, die übrig bleibt, ist irgendwie progressiv. Und diese Progressivität lässt sich schon teilweise nach kürzester Zeit nicht mehr nachvollziehen. Also jetzt, wenn wir beim Jazz sind, der Bebop von Charlie Parker, der 40er Jahre, war damals vergleichbar mit, was weiß ich, mit Punkmusik oder sowas. Oder hatte den Ah, sehr gut. Zum Glück hast du die Mikros aufgestellt. Ja, oder mit so einem umgedrehten Pissoir von Marcel Duchamp wirst du heute niemand mehr schocken in der modernen Kunst. Das war aber ein Affront sondergleichen in der Zeit. Und das sind alles Sachen, die sich dann nicht mehr nachvollziehen lassen. Auch die Ramones oder sowas, eine frühe Punkband, das könnte ich heute meiner Großmutter vorspielen, weil das einfach irgendwie heute klingt wie so ein bisschen beschleunigter Buddy Holly. Und das ist natürlich tatsächlich das Ding, einen Jacques Brel, der wahrscheinlich irgendwie eine also ich möchte den Begriff auch nicht so inflationär benutzen, aber irgendwie subversiv oder in der Zeit verhaftet oder modern, zeitgeistig war in seiner Epoche. Dieses Gefühl wirst du dann nicht mehr transformieren. Auch ein Duke Ellington Bläser Arrangement, das war ja Jugendkultur vielleicht oder wilde Ausgehmusik, zu der wild getanzt wurde. Und wenn man das heute reproduziert, hat das natürlich diese ganze Energie nicht mehr, weil wir die gar nicht mehr fühlen können.
Ja.
Und vielleicht meinst du das, das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man irgendwie was vielleicht in der Entstehungszeit dieser Musik wichtig war, in der DNA dieser Musik, dass sich das gar nicht mehr in die Gegenwart transformieren lässt. Und so bleibt es museal oder wird es museal, ne?
Ja.
Das kann ich total verstehen. Andererseits, wie geil ist so ein Duke Ellington Arrangement? Ist doch super, das live zu hören.
Stimmt. Also genau. Warum nicht? Ne?
Ja.
Also sollte es geben dürfen, natürlich. Ohne dass da große Vorwürfe erhoben werden. Das stimmt schon. Da sollte man auch nicht allzu kritisch mit sein. Das
ja,
stimmt
vielleicht irgendwie auch. Also vielleicht auch, vielleicht auch, weil es auch gar nicht so viel will. Weil was mir auch gefallen hat da im Cotton Club, die saßen da alle so entspannt rum, so spielten im Sitzen, gab irgendwie keine Lightshow, gab auch irgendwie so ein bisschen Moderation, die auch nicht viel wollte, außer irgendwie, hey, wir haben hier einen netten Abend. Leute hingen so Jazzclub-mäßig rum und es wollte nicht irgendwie sagen, wow, wir sind hier die wilde Show, guck mal, wie krass diese Musik war, sondern einfach, Leute hatten Bock, diese Musik zu spielen, Leute hatten Bock, die zu hören und dann hat man da irgendwie einen Abend mitgefüllt. Und das finde ich irgendwie ganz gut auch wieder, wenn es nicht so viel will. Das mag ich auch an einer Jazz-Jam-Session oder sowas. Das will ja dann auch nicht so viel. Ich frage mich so ein bisschen, also da bin ich jetzt auch noch nicht so richtig weiter, wo ist da die Irritation genau? Andere Frage. Wie empfindest du denn das, wenn Jazzer so einen Standardprogramm haben?
Ja, nee, genau, da wollte ich mal kurz einhaken. Ich finde das auch gut, eigentlich, wenn, ne, ich liebe Jazz Jam-Sessions und so, gerade auch aus dem genannten Grund, das will nicht viel, hat aber, geht ja auch gar nicht aber mit dieser Ansage ran, so
genau.
Sondern da darf ja alles passieren, so. Das ist ja erstmal gut. Ich finde, das ist halt was anderes, wenn du ein Programm aufführst, immer und immer wieder in der Hamburger Musikerleishalle, das genau darauf abzielt. Und das ist das, was ich vorhin schon meinte. Das hat so eine sehr kommerzielle Komponente. Ne? Man weiß, das Publikum ist noch da, es lebt noch. Die haben auch Geld für Kultur, die geben auch Geld für Kultur aus.
Ja.
Und die fühlen sich da irgendwie angesprochen in so einer Aussage, wie ich sie vorhin versucht habe zu umreißen. Und so, ich finde, das hat was so wahnsinnig Berechnendes. Und das ist etwas, was mich daran abstößt. Ich finde, das ist was anderes, als wenn du mal in einem Jazzclub, wo halt irgendwie gute Laune ist, Duke Ellington Arrangements nachspielst.
Ja.
Da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, weil das ist auch nicht auf Kommerzialität aus, ne? Muss ich auch ehrlich sagen. Also,
ja, ja, die freuen sich glaube ich schon alle, wenn sie ein Scheinchen mit nach Hause nehmen, aber es ist jedem klar, dass hier nicht der große Reibach gemacht wird.
Ja. Also da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. So. Aber ist ja auch die Frage, wie dann gespielt wird. Also bei so einem Miles Davis-Abend oder klar, kannst du die Arrangements runterspielen. Die Frage ist ja auch, was passiert sonst noch so? Also wie spielen die Leute sonst? Versuchen sie wirklich das nachzumachen? Ich habe nämlich auch mal in so einer Band gespielt, da hat der Bandleader mir das wirklich abverlangt. So, er meinte, zieh dir diese Miles Davis-Sachen aus den 70er rein, ich will, dass du das genau so machst. So.
Ja.
Und hat immer wieder so, nee, das muss dieses Album hören. Da macht das Joe Zawinul so, du wirst es genau so machen. Das will ich.
Ja.
Und das ist halt einfach für mich kein gesunder künstlerischer Umgang.
Nee, das stimmt. Ja, ja, klar. Ja, ja, es gibt aber zwei Sachen. Ne? Es gibt also einerseits dieses 1:1-Kopieren hat irgendwie was Merkwürdiges.
Ja.
Aber auch dieses, wenn wir jetzt beim Jacques Brel-Abend waren, ich mache euch jetzt nochmal meine ganz eigene Version davon, hat auch was Komisches.
Ja.
Also es ist irgendwie ist es so ein bisschen in der Mitte. Also jetzt bei dem Joni Mitchell-Abend, den ich ganz toll fand, da hat mir aber zum Beispiel total gut gefallen, dass ich das Gefühl hatte, die Protagonisten auf der Bühne treten eigentlich so ein bisschen zurück hinter der Musik. Und das war eigentlich schön daran, dass man das Gefühl hatte, da wollen sich Leute nicht produzieren in dieser Musik, sondern irgendwie die einfach darbieten. Also es ist so eine Gratwanderung.
Ja.
Und da kann ich keine richtige Regel ableiten, was es da ist. Also jetzt bei einem Also Keith Jarrett ist ja auch seine letzten aktiven Jahre ganz viel getourt mit so einem Standardsprogramm.
Ja, aber dem würde ich auch nie vorwerfen, dass der da nicht seinen Kram mitgemacht hätte. Also das ist ja immer, also ob das jetzt Aktualität ist oder nicht, aber es ist ja nie Reproduktion.
Nee, genau.
Also das kannst du Keith Jarrett ja nun wirklich nicht vorwerfen.
Gar nicht, würde ich auch nicht. Da ist ja irgendwie das Fetzige, dass er daraus irgendwie was macht.
Ja, genau.
Andererseits, wenn ich jetzt zu Bruce Springsteen gehe, dann finde ich es irgendwie gut, wenn der jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Bob Dylan, warst du mal auf dem Bob Dylan-Konzert?
Ja, ich habe nur davon gehört, die Leute regen sich ja regelmäßig.
Es ist grauselig. Das ist wirklich scheußlich. Also ich war einmal bei Bob Dylan hier in der Alsterdorfer Sporthalle. Bob Dylan hat ja irgendwie den Anspruch, seiner Laune da die ganze Zeit zu folgen und irgendwie sich die ganze Zeit, also Melodie wäre das falsche Wort, also irgendwie so eine Art launische Rezitation seiner eigenen Texte zu machen und sich da gelangweilt irgendwas zusammen zu jammen. Und das ist wirklich scheußlich.
Ja, aber er kann das dann ja auch einfach gar nicht.
Er kann es auch nicht. Also vielleicht überschätzt er sich da auch.
Ich glaube auch, das ist halt, ne, der will halt irgendwie fresh bleiben auf der Bühne, aber er hat ja gar nicht die Diversität, die technische, um halt so vielseitig an die Sache ranzugehen und zu sagen, ich reinterpretiere mein Stück jedes Mal komplett neu und es entsteht trotzdem tolle Musik. Da musst du ja ein bisschen was mitbringen an.
Ja.
Und Bob Dylan, in allen Ehren, toller Songwriter und alles so, aber das bringt er wahrscheinlich einfach nicht mit. Er hat einen falschen Anspruch an sich, wahrscheinlich.
Ja, genau. Also da lobe ich mir dann halt wieder den Boss, der das irgendwie werktreu zur Aufführung bringt. Also es gibt irgendwie nicht so eine richtige Regel. Oder so. Ich kann da nicht so allgemeine Sachen ableiten, wie ich das jetzt bewerte mit der musealen Aufführung.
Ja.
Gar nicht so einfach.
Gar nicht so einfach. Ich auch noch nicht ganz. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe tatsächlich nicht oft zu solchen Konzerten. Also einfach, wenn ich das sehe, die Ankündigung hier, es spricht mich halt nicht an.
Ja.
Ich würde es auch nicht ausschließen, wenn jemand sagt, wir müssen da unbedingt hin, das ist mega geil, dann lasse ich mich schon überreden. Mhm. Aber ich komme selber nicht auf die Idee. Ich möchte natürlich irgendwie Kram von Leuten hören, die ihren Kram machen.
Ja.
Ist ja klar, ja.
Das hat ja aber auch irgendwas mit Bühne zu tun. Nämlich, wenn wir alte Musik auf Aufnahmen hören, auch meinetwegen jetzt in der Diskothek, wenn da so ein fetziger 80er-Jahres-Song kommt, sagt ja niemand, wieso laufen jetzt hier die alten Kamellen? Oder was weiß ich, einen alten Film gucken oder sowas, ist ja auch anscheinend kein Problem. Da sagt ja auch niemand, ich möchte jetzt diesen Film aus den 80ern nicht gucken, der hat ja gar nichts mit mir zu tun. Na, machen vielleicht schon Leute. Schwarz-Weiß, bäh, gucke ich nicht. Aber,
Nee, das kann man schon alles mal machen. Andererseits gibt es halt auch so, weißt du, gibt ja die andere Diskussion, von wegen, dann wird über große Schauspieler der letzten 100 Jahre geredet und dann nennen manche Menschen nur irgendwie Leute, die in Schwarz-Weiß-Filmen gespielt haben. Ja. Und dann denke ich auch immer so, ach Mann, ja, du kennst dich ja wirklich wahnsinnig gut aus mit diesen ganzen alten Schinken und so, wow, du musst vom Fach sein.
Ja gut, weil natürlich so kanonisches Wissen in der Kultur immer als Distinktionsgehabe funktioniert. Ne?
Ja.
Das ist natürlich so. Genau, aber live irritiert es uns ja anscheinend.
Ja.
Komischerweise, live funktioniert es besser für mich als auf Platte. Also die Band, die live die Duke Ellington Arrangement spielt, da habe ich ja das auratische Erlebnis, das live zu hören. Aber ich würde jetzt keine Platte dieser Formation hören wollen, weil ich denke, da kann ich auch das Original hören. Es sei denn, es ist wie Keith Jarrett spielt Standards, weil es irgendwie so eigen ist.
Nee, das teile ich jetzt irgendwie nicht. Also, keine Ahnung, natürlich, da gehört ja auch die Aufnahme zum Werk. Und natürlich ist Duke Ellington Aufnahmen, sofern es sie denn gibt, sind natürlich gerade deswegen interessant, weil sie dann halt so.
Ja, nee, ach, das meine ich. Genau, bevor ich jetzt eine Aufnahme der Band, die jetzt gerade Duke Ellington live aufhört, höre ich doch lieber das Original. So meine ich das.
Ja, das ist klar. Ja, genau. Du würdest jetzt keine CD mitnehmen.
Genau.
Nach dem Abend. Ja, genau.
Sorry.
Ja. Genau. Ja, genau, das ist ja
klar. Ja.
Können wir rausschneiden.
Nee, das bleibt mal schön drin. Okay, aber ungelöstes Problem. Wie empfindest du das denn selber, wenn du Stücke von dir, gut, das jetzt den Lambert gibt es jetzt noch nicht so lange, aber hast du dann das Gefühl, wenn du dann so 10 Jahre altes Stück spielst oder alte Kamellen?
Also, wenn mich die Stücke irgendwann nerven, spiele ich sie nicht mehr.
Okay.
Und ich spiele aber manche seit 10 Jahren, genau.
Mhm.
Und meistens sind das die Stücke, die sich flexibel gestalten lassen. Also die Stücke, die überleben, sind auf der Bühne, sind die Stücke, die mit denen ich flexibel umgehen kann. Damit ich mich auch damit noch überraschen kann und so. Das sind die Stücke, die auch in so einem Live-Kontext dann auch immer wieder gespielt werden. Ne? Also die quasi ein Fundament bieten können für Improvisationen, wo ich weiß, dass meine Mitmusiker damit irgendwie frei umgehen können. Und also und dadurch ist das dann, das Problem habe ich dann nicht. Aber es gibt natürlich, ja, ich kenne das schon, dass man irgendwie dann das Gefühl hat, so, das Stück muss jetzt gespielt werden, weil die Leute es cool finden und so. Aber ich finde es nicht so schlimm. Also das ist ja auch immer so ein Austarieren. So ein, also ich mag ja auch gern die Rückmeldung. Wenn man merkt, so es spielt ein Stück, worauf die Leute echt gewartet haben und so, und dann die Rückmeldung kriegst du ja sofort. Und
ja.
Trotzdem ist, ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, das Stück, was irgendwie am meisten gestreamt wurde, das spiele ich schon seit bestimmt 6 Jahren nicht mehr. So,
ja.
Also da wird es öfter mal gewünscht, aber gar nicht so oft so. Also die Leute sind nie enttäuscht und sagen so, das hätte ich jetzt gern gehört oder so, aber es wird öfter mal natürlich mal gewünscht. Mhm. Aber ich finde es irgendwie so, es macht live einfach nicht so viel Spaß. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, wenn wir es dann gespielt haben, dass es dann der Bringer gewesen wäre. So, und das ist halt irgendwie auch was für die Aufnahme gewesen. So. Und in so einem Live-Kontext ist es jetzt gar nicht so stark.
Mhm. Ja,
aber es ist eine andere Diskussion eigentlich.
Ja, ja.
Oder?
Wie kamen wir überhaupt drauf? Wir wollten ja eigentlich über ganz andere Sachen heute reden bei unserer großen Neujahrsfolge.
Ja, wir sind abgeschworfen bei, wie könnte man das zusammenfassen? Zeitgenössischem versus Vergangenem so ein bisschen. So. Das ist so
ja,
die
ja,
Frage.
Ja.
So, ne? Genau. Und es ist ein bisschen ist die Diskussion auch albern, weil es ja vollkommen klar ist, dass egal was du machst, du halt immer ja auch dich beziehst auf Miles Davis der 60er Jahre oder
ja,
auf Chopin oder was weiß ich. Also es gab es ja immer alles schon. Ich finde dann, wenn das sowieso schon so klar ist und das eigentlich jeder weiß, dann ist die Ausweisung dessen gar nicht mehr so nötig.
Ja, oder andersrum, es ist ja eh klar, dass sich alle Musik auf alle Musik bezieht.
Ja, das meinte ich doch gerade,
ja. Ja, genau, und dass es nicht im luftleeren Raum entsteht. Warum berührt es dich dann unangenehm, wenn dieses Beziehen auf was Vergangenes, wenn das so explizit ausgestellt wird?
Genau deswegen, weil das halt eine Selbstverständlichkeit ist.
Ja, aber dann könnte man ja...
Und halt darüber hinaus, wenn man es halt ausweist, dann stellen sich halt bei mir solche Fragen, warum tust du das? Wird das dem Künstler gerecht? Und tust du das aus kommerziellen Motivationen heraus? Klar, Fantum ist natürlich immer ein gutes Gegenargument.
Ja.
Aber irgendwie lasse ich das nicht so richtig gelten, so, weil ja, ich bin auch von vielen Bands Fan oder ich kenne auch andere Leute, die von vielen Bands Fans sind. Das ist auch eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Musik zu machen. Deswegen heißt das ja nicht, dass der erste Gedanke ist, ich mache genau das nach.
Ja. Hat es was Übergriffiges?
Ja.
Musik von jemand anders zu spielen?
Ja, genau. Ja, es hat was Übergriffiges. Das ist auch ein bisschen so mein Gefühl. Das ist, beschreibt so ein bisschen mein Gefühl, so wird es dem Künstler gerecht? Da ist ja die Antwort schon mit drin. Nee, wird es nicht. Sondern du behauptest halt eigentlich so eine Repräsentation eines Künstlers, die gar nicht gewährleistet werden kann.
Also, ja.
Ne, du vereinnahmst ihn eigentlich für dich. So.
Das hat auch irgendwas aber mit der Aufnahmetechnik zu tun oder sowas. Ne? Dass quasi Musik des 20. Jahrhunderts und Pop und Jazz durch Aufnahmen dokumentiert sind und quasi die Originalinterpretation Teil des Werkes ist, während in der Klassik ja eigentlich nur Notentext vorhanden ist. Das heißt, diese Musik in ihrem Wesen für die Interpretation durch Dritte, sage ich mal, oder durch andere Leute konzipiert ist.
Ja.
Das ist irgendwie ein Unterschied, ne? Und so behandeln wir ja auch so ein bisschen Jazz-Standards, ne? Da gibt's zwar immer Aufnahmen von, aber die sind in ihrem Wesen schon so fluide und es gibt so viele Interpretationen, was weiß ich, von All the Things You Are, da ist die Frage nach dem Original irgendwie schwierig, ne?
Genau.
Ja,
ja und in ihrem Wesen fluide, das trifft es halt auch sehr. Und deswegen würde ich halt auch bei meiner Jam-Session nie diesen Vorwurf erheben, dass doch hier irgendwie Vergangenes reproduziert wird, weil das Geniale daran ist ja genau, die Stücke sind so angelegt, dass du alle Möglichkeiten hast.
Ja.
Und du musst da nichts nachspielen.
Ja, trotzdem, ja, also ich verstehe auch dieses kritische Beäugen von so Tribute-Programmen und so, das kann ich total nachvollziehen, obwohl ich da irgendwie, glaube ich, das nicht so ganz so streng sehe wie du. Es hat sich ja aber auch im 20. Jahrhundert oder also bis in die Gegenwart, wir haben ja schon 2024, es hat sich ja so ein bisschen verändert, dass Covern, also das Nachspielen, deutlich zurückgegangen ist. Also es war ja in den 50er, 60ern, 70ern oder sowas wahrscheinlich noch viel normaler, dass Bands so ganz viel gecovert haben.
Ja.
Also das war ja mal total normal. Auch so diese Verschneidung von Tanzband, Unterhaltungsband und Band mit einem eigenen Werk. Auch die Beatles haben angefangen als Unterhaltungsband.
Ja.
Die haben ja Little Richard Chuck Berry Cover gespielt. Ne? Das hat sich ja auch irgendwie verändert. Ne?
Ja.
Vielleicht sind wir da auch ein bisschen streng geworden, dass man so sagt, ah ja, das ist jetzt Originalmusik. Das hat eine höhere Schöpfungshöhe als irgendwas nachspielen.
Wie gesagt, ich glaube aber, als die Beatles dann ihr Coverprogramm Chuck Berry und sowas nachgespielt haben, das war ja auch in so einem Kontext von auf der Ripperbahn, wie es das ja heute auch noch gibt,
ja,
Coverbands, die da am Spielbudenplatz irgendwie performen und so. Und denen würde ich ja nie was vorwerfen. Die sorgen da halt für Stimmung.
Nein.
So.
Ja, genau.
Das ist doch was ganz anderes.
Aber du machst...
Das zielt ja auf nichts ab. Ne? Da ist die Sache klar.
Ich könnte dir jetzt aber ganz frech vorwerfen, dass du hier jetzt so ein populärkulturinternes E und U aufmachst.
Warum?
Na, die eigenen Werke, Die, ja. Also die originäre Band.
Mehrwert.
Ja, ja, die originäre Band, die was mit der Zeit zu tun hat, die relevant ist. Das ja. E und das U, die schnöden Bands, die einfach nur irgendwas nachspielen oder irgendwas reproduzieren.
Hm. Ja, Mic Drop! Bam! Muss ich mir wohl gefallen lassen, den ja. Vorwurf. Ja. Aber ja, ein Stück weit ist das wahrscheinlich richtig, ja, hm. Genau. Also, es ist ja auch einfach so, nee, ich rede doch einfach nur darüber, was ich interessanter finde. So.
Ja, ja, es ist auch richtig.
Also, wer am Ende besser vergütet wird, ist auch nochmal eine andere Frage. Aber ja, doch, vielleicht könnte man eine Unterteilung machen, weil wenn du ja eigene Musik machst, ja. die halt das nicht so ausweist, läufst du ja sowieso Gefahr, dass du erstmal kein Publikum findest. Und ja, dann wäre es doch schön, wenn es GEMA-mäßig höher eingeordnet wird, damit das ausgeglichen wird. Während wenn halt irgendwie in der Leishalle ein Schlagerprogramm der 20er Jahre dargeboten wird, weißt ja. du ja sofort, ja, das wird funktionieren. Da kannst du allein über die Ticketverkäufe richtig Schotter machen.
Ja.
Und danach kaufen auch Grauhaarige auch noch CDs, weil die hören tatsächlich noch CDs. Ja. Und da kannst du richtig Geld machen. So. Und es wäre doch vollkommen okay, wenn der GEMA-mäßig nicht so hoch abgerechnet wird, wie in dem Jazzclub, wo Leute halt ihre eigenen Stücke vor 20 Leuten vorführen, damit es da so einen Ausgleich gibt. Was ja nicht den Tatsachen entspricht, sondern es wird ja wohl möglich, dadurch, dass es in diesem ehrbaren Haus aufgeführt wird, nochmal ordentlich was drauf gedrückt in der GEMA. Keine Ahnung, vielleicht kannst du es sogar als U-Musik deklarieren. Ich weiß es gar nicht, ja. bei Schlagermusik der 20er Jahre wird es vielleicht ein paar Sachen geben.
Ja.
Und das Gegenteil ist ja der Fall. Und da hast du natürlich ganz recht. Das kann man ja kritisieren. Also.
Aber es gibt dann ja wieder den Punkt, wo es... Also ich dürfte aber ein Coverprogramm machen, wenn da genug von mir selber drinsteckt.
Ich habe überhaupt nichts gegen den Coversong
nicht dürfte, in deinem Programm. Falsches Wording. Aber es gibt ja zum Beispiel die Hamburger Techno-Brass-Band Meute.
Ja. Yeah.
Die spielen ja Techno-Stücke als Brass-Live-Arrangements. Und die spielen ja, die haben auch ein eigenes Repertoire, aber die haben auch so Hits von Stefan Botzin zum Beispiel, die sie als Bläser-Arrangement spielen.
Ja.
Trotzdem würde man dieser Gruppe ja nicht die eigene Schöpfungshöhe absprechen, oder?
Nö, würde ich jetzt auch nicht. Aber trotzdem ist ja klar, dass das mitbedacht wurde. Oder?
Ja.
Bei der Gründung dieser Band wusste Thomas doch ganz genau, da gibt's ein Publikum für, also allein die Leute, die halt Rave cool finden und die ganzen Hits, das sind ja auch nur Hits, das ist ja kein Underground, das sind doch irgendwie, ist es nicht so? Das sind doch irgendwie
ja,
so, ich kenne mich nicht in der Szene so aus.
Nein, das sind, also sofern es da so richtige Hits, also da gibt's jetzt nicht so Hits wie Narcotic von Liquido, aber da gibt's schon so Gassenhauer.
Ja, Gassenhauer. Ja. Und ich mag die Band und so, aber das zielt natürlich in der Gestaltung dieses Programms darauf ab, dass das Publikum schon mal dafür da ist, ist ja klar.
Ja, ja, klar.
Ja. Aber nö, ich würde die Schöpfungshöhe würde jetzt auch nicht absprechen.
Den nee,
das ist eine gute Band.
Oder wie ist das mit Johnny Cash American Recordings? Coverplatten.
Gut.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, mag ich sehr gerne. Klingt einfach top. Allein dadurch, durch die Produktion und und Johnny Cash, Alter, ich meine, der ist sowieso schon Megastar gewesen da zu der Zeit. Also,
ja, ja, klar. Ja, genau, aber da geht es dann um die Interpretation.
Da frage ich mich auch, ob das da eine Rolle gespielt hat. Also es ging ja schon um so eine Art von Neuerfindung von Johnny Cash, ne?
Ja, ja, klar.
Ja, das ist ja interessant, also wie da die Gespräche stattgefunden haben. So, jetzt spielen wir Nine Inch Nails und kannst du das auch singen und Bonnie Prince Billy und so.
Ja, ja, klar.
Und wobei, genau, da sind teilweise auch Songs dabei. Erstmal ist es kein Tribute-Programm.
Nee,
es sind unterschiedlichste Künstler, teilweise auch gar nicht so große, wie gesagt, Bonnie Prince Billy.
Ja, ja, genau, das ist wie bei Meute. Das sind ja auch keine Super-Hits.
Ja.
Also, die machen ja nicht ABBA als Techno.
Genau, das ist, genau. Das
ja, ja, klar.
Da ist vielleicht auch der Unterschied.
Ja, ja, klar. Das ist so ein bunter Blumenschrauß. Genau wie jetzt, was weiß ich, könnte man auch sagen, über Keith Jarrett Standards. Der spielt All Things You Are, aber auch Solar. Oder also das ist ja auch nicht irgendwie Tribute to Duke Ellington.
Genau, ich kenne kein einziges Keith Jarrett Tribute to Duke Ellington, gibt's glaube ich nicht. Also wüsste ich nicht. Wobei das auch immer dann irgendwie, da gibt's ja auch eben tolle
Monk-Interpretationen. S.B.O. Spiel Plays Monk gibt's ein Album.
Monk spielt Ellington.
Ja.
Und so, ja, und da hasst du mich natürlich so ein bisschen. Das finde ich irgendwie voll in Ordnung.
Ja, ja, ja. Du, ich bin, also es gibt irgendwie zwei Fälle. Es gibt irgendwie den Fall, wo das Coverprogramm oder die Neuinterpretation eine überzeugende Schöpfungshöhe hat. Das hatte sie jetzt für dich zum Beispiel beim Jacques Brel-Programm nicht.
Ja.
Aber es gibt einfach Fälle, wo es eine überzeugende neue Schöpfungshöhe gibt. Und es gibt aber auch den Fall, das bezieht sich dann eher auf live, wo irgendwas Vergangenes wieder aufgeführt wird, sei es diese kleine Big Band im Cotton Club, die auch nicht nur Duke Ellington gespielt hat, sondern einfach irgendwie so Bläser Arrangements. Brass ist nämlich das Wort für Blechbläser im Englischen, liebe Impros. Die Holzbläser sind die Reeds. Und oder das Joni Mitchell-Programm, eine Neuinterpretation, die aber gar nicht so viel will. Das sind irgendwie zwei Extreme, entweder die überzeugende Neuinterpretation oder halt das Zurücktreten hinter dem Werk. Das sind beides Fälle, wenn die gelingen, wo ich das ganz toll finde. Mhm. Ich glaube, am schlimmsten ist es, wenn man ein Coverprogramm hat und dann sagt, ich mache das jetzt, aber ich mache jetzt irgendwie so ein zeitgemäßes Update und das gelingt nicht. Da wird's unangenehm.
Ja.
Also wenn du jetzt um die Ecke kommst mit Lambert Plays Einaudi und ich dann denke, oh, da kann ich mir aber auch Einaudi reinziehen, dann denke ich auch so.
Ich würde es besser machen. Ich würde es besser machen als Einaudi. Also, gut, das aber, kann ich versprechen.
Ja, aber stell dir mal vor, also dann würde ich vielleicht denken, oh, das ist jetzt aber lame.
Ja.
Genau.
Ja, worauf zielt das wohl ab?
Ja.
Auf welche Playlisten zielt das wohl ab? Aber klar, es würde Sinn machen.
Ja, genau.
Also auf kommerzielle, ne, genau, stell dir mal vor, ich nehme jetzt alle Neoklassiker, spiele die nach, so. Das ist doch das ist ein abgekatertes Spiel.
Ja, aber wenn man jetzt, also, was weiß ich, sagt, ich mache ein Neoklassik-Repertoire mit einem Schlagzeugensemble und füge dem irgendwas hinzu und nimm das einfach als Vehikel für irgendwie eine tolle Platte oder sowas, dann ist das, hat das ja total eine Daseinsberechtigung. Ja. Genau dasselbe hier bei Büro d'Amour, für die ich ja nochmal Werbung machen wollte. Man sucht sich da ein Repertoire aus und spielt irgendwie diese tolle Musik und macht da irgendwie auch nochmal seinen fetzigen Jazz-Twist rein. Da ist das einfach eine schöne Vorlage, mit der man arbeiten kann, um dann irgendwie vielleicht da genau das drin zu haben, so diese, die tolle Musik spielen, aber der irgendwie einen Rahmen geben, der funktioniert. Also da finde ich es gut. Aber wie wäre denn das jetzt mal eine neue Lambert-Platte? Wo bedienen wir uns da? Lambert Plays Santana. Ja, was ist, die Fans wollen eine Coverplatte? Oder ein Weihnachtsalbum?
Also ich habe wirklich, genau, ich habe ja wirklich wahnsinnig viele Cover-Songs
gemacht. Ach stimmt, natürlich, guck mal, was ist denn da los? Stimmt, du hast ja eigentlich gestartet als Cover-Musiker.
Muss man sagen, ja, genau.
Die Reworks.
Reworks,
wenn ihr ganz nach unten scrollt bei YouTube, da findet ihr nämlich ganz viele Lambert Reworks.
Ja, und jetzt muss ich das rechtfertigen, oder?
Wie passt das mit meinen Aussagen eigentlich zusammen? Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, sagt man ja.
Also, alles sind Stücke, die ich nie aufgeführt habe, die ich nie ausgewiesen habe. Tatsächlich hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, halt Stücke zu reinterpretieren von Bands.
Ja.
Am Anfang habe ich das so ein bisschen erstmal gemacht, um überhaupt aufs Radar zu kommen im Internet. Und dann wurde das so ein Selbstgänge, dass Leute halt angefragt haben.
Ja.
Genau. Bis heute passiert das hin und wieder, dass ich halt, dass halt Künstler auf mich zukommen, die das halt gerne für ihre B-Seite, was weiß ich, irgendwie nochmal eine Single oder was weiß ich, irgendwie eine Interpretation ihres Popsongs hätten gerne. Und
ja,
so.
Meistens
sind es Popsongs, manchmal ein bisschen Rap und so. Und das mache ich sehr gerne. Ich würde es niemals live aufführen. Ich habe es auch noch nie live aufgeführt und es wäre mir natürlich auch wahnsinnig unangenehm zu sagen, hier, da kommt jetzt Lambert um die Ecke mit Moderat und
Deichkind oder trotzdem freuen sich diese Stücke ja bestimmter Beliebtheit. Die sind, also du hast das jetzt, glaube ich, nie rausgebracht als eigenes Album.
Nee, das ist auch wahnsinnig kompliziert mit den Rechten und alles.
Aber zum Beispiel hier dein, also wie ich hörte, läuft dann Grauer Beton Rework, das läuft ja sogar im Yoga-Studio mittlerweile. Also genau, diese Stücke erfreuen sich Beliebtheit.
Genau, die erfreuen sich großer Beliebtheit. Das
stimmt
schon, aber es sind nicht die erfolgreichsten. Also wenn sie erschienen sind, waren es nie die erfolgreichsten. Grauer Beton lief so ganz gut, aber es sind von meinen Stücken war es nicht die erfolgreichsten. Ist ja auch egal. Aber
heißt das überhaupt Grauer Beton? Ja, ne?
Ja, von Trettmann, genau.
Genau, ich will dir nur damit sagen, die Leute, es wird ja angenommen. Du müsstest da vielleicht gar nicht so mit dir selber hadern. Da hast du ja der Welt was Schönes geschenkt anscheinend.
Ja, genau. Und das ist mir auch überhaupt nicht peinlich.
Ja.
Ich finde es super.
Nur weil du auf diesem Originären so rumreist. Vielleicht musst du da auch deinen Frieden mit dir selber machen als Künstler. Das ist doch auch was.
Ey, für mich war das aber ganz klar, als ich damit anfing, so.
Ja.
Es hat Spaß gemacht und so, aber für mich war ganz klar, dass es ein Vehikel ist. Also, jetzt reden wir nochmal über das Marketing.
Ja,
ich wollte halt irgendwie wahrgenommen werden und ich kannte so ein paar Bands und so, das mache ich für euch. So, jetzt gucken und dann noch ein kleines Video dazu. Und dann, das hat natürlich meine Karriere befördert am Anfang.
Ja.
So, es war aber auch für mich vollkommen klar, dass ich das niemals, also.
Lambert investigativ. Die Wahrheit hinter dem.
Die Wahrheit hinter den Reworks, aber es war für mich vollkommen klar, dass ich natürlich, wenn ich dann live auftrete, spiele ich natürlich meine coole Musik, ist ja klar.
Ja, ist ja okay, aber vielleicht.
Und auch wenn ich Platten rausbringe und so.
Ich appelliere da nur an dich, mal deinen Frieden mit dir zu machen, vielleicht. Vielleicht ist das ja auch, das ist ja vielleicht, das Werk ist ja immer schlauer als der Künstler. Vielleicht hast du da ja eine Qualität, die du selber gar nicht so annimmst an dir.
Ich habe da meinen Frieden, also wie gesagt, sobald da eine Anfrage kommt, die gut bezahlt wird, mache ich das auch immer wieder gerne.
Ja, aber das ist ja interessant. Du nennst das Rework oder ihr Neoklassiker nennt das Rework. Dann gibt es ja aber auch den Remix.
Genau, also da muss man auch nochmal einen Unterschied machen. Ja. Ne? Also es ist wirklich, ich darf da machen, was ich will. Ich kann das, es ist wirklich eine Reinterpretation. Es hat nichts damit zu tun, dass, von wegen, dass ich etwas darstellen möchte, was schon mal gemacht wurde. So, ne? Also das ist nochmal was anderes als so ein Tribute, Miles Davis oder auch als ein Jack Brel-Programm. Sorry, das ist wirklich, das ist ja eigentlich eher wie Keith Jarrett, der halt, was weiß ich, mit den Standards macht. So. Also,
ja, aber auch da geht, ich komme immer wieder, sorry, dass, jetzt habe ich die ganze Kanne Kaffee getrunken, deswegen rede ich hier, falle ich dir noch mehr ins Wort als sonst. Aber das ist am Ende, merke ich, es geht immer nur um die Schöpfungshöhe. Ist es gut oder nicht? Weil zum Beispiel, kennst du das, das gibt es ja so im Klassikbereich gerne mal, weil da hadert man ja immer mit dem eigenen Repertoire, da heißt es immer wieder, und jetzt haben wir die vier Jahreszeiten nochmal neu, denken wir nochmal neu. So, das ist halt oft totaler Schlons, solche Sachen. Ja. Also da denke ich dann, kannst du nicht was Neues komponieren? Warum musst du jetzt hier irgendwie irgendwas mit Beethoven-Symphonien machen, irgendein Schindluder? Es kommt ja dann anscheinend doch immer drauf an, ob, also was man draus macht. Übrigens, Seitennotiz, unser Musik-LK-Lehrer Reinhard Vogt, der erzählte mal, er hätte irgendwie in jungen Jahren mal ein Stück gemacht, das heißt Schluss mit Beethoven, wo er verschiedene Beethoven-Schlüsse aneinander geschnitten hätte. Ich habe es leider nie gehört, aber die Idee finde ich gut. Falls das jemand von euch schon mal gehört hat, Schluss mit Beethoven.
Der war auch so an neuer Musik interessiert.
Ja, ja, aber die Idee fand ich super. Also ich kann mich ja jetzt noch dran erinnern.
Aber das ist ja auch das, was du sagst. Dann müsstest du ja eigentlich Interesse an neuer Musik haben, also an neuen Kompositionen.
Ich bin der gelebte Widerspruch. Es ist ja, es schlagen 8 Herzen in meiner Brust, wie Goethes Faust sagt.
Weil es ist ja auch nicht möglich, oder ich höre da auf jeden Fall sehr, sehr selten von, dass halt etwas Beethoven-Verwandtes jetzt neu komponiert wird.
Nee.
Gibt's fast nicht.
Nee, so. Außer in der Filmmusik, ja. Da bedient man sich natürlich
sehr. Nur den Klischees nicht wirklich, ne? Also,
Oder
ein Chopin jetzt irgendwie neu.
Nee, genau.
So, dass du sagen würdest, das ist eindeutig, das erkenne ich doch hier, das ist von Chopin und das ist jetzt irgendwie letztes Jahr komponiert worden.
Genau.
Passiert aber eigentlich
nicht. Deswegen sage ich, die Filmmusik ist der einzige Ort, wo quasi diese Kompositionstechniken überlebt haben.
Ja,
so John Williams ist natürlich, das bezieht sich natürlich auf, also.
Ja, stimmt schon, ja.
Ja, ja. Ihr könnt mal reinhören, der Anfang vom Star Wars Thema. Und das könnt ihr mal vergleichen mit Erich Wolfgang Korngolds Soundtrack. Der ist nämlich dann emigriert nach Hollywood und hat den The King's Row einen Soundtrack gemacht. Den kennt man aber eigentlich eher von so seiner Oper Die tote Stadt und so. Da könnt ihr mal vergleichen. Williams versus Korngold, wo sich da bedient wird. Naja.
Ich glaube, wir müssen langsam mal aufhören. Zum Ende hin würde ich jetzt doch mal auf, ich habe dir neulich dieses Video geschickt von Erik Leuthäuser, den wir gerne hier supporten. Das ist ja auch vielleicht gar nicht so weit weg von unserer Diskussion her, weil wir haben ihn kennengelernt damals über die Interpretation von Jazzstandards mit deutschen Texten.
Ja.
Auch so Bebop-Solos, die er komplett vertont hat. Also jede Silbe wurde deutsch vertextet und so. Interessantes Konzept. Jetzt macht er aber, und das finde ich irgendwie interessant, also jetzt hat er sich davon gelöst, macht einfach eigene Musik. Und da habe ich dieses Video geschickt, Schiff ohne Kapitän. Hast du es gehört?
Ja.
Fand ich sehr gut.
Fand ich auch sehr gut.
Weil da geht es ja auch eigentlich um so typische Jazz-Themen, ne? Irgendwie um den Konsum. Er redet irgendwie, es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Ist so ist so der Refrain. Eigentlich ein klassisches Jazz-Thema, das in den Lyrics eigentlich, wenn du so Jazzgesang hörst, relativ selten angesprochen wird, so, oder? Auch dann hast du es auch noch auf Deutsch. Irgendwie ist es sehr speziell. Wollte ich einfach mal unseren Impros nahelegen. Irgendwie finde ich das eine schillernde Persönlichkeit
der Jazz-Szene. Ja,
Erik Leuthäuser, muss ich wirklich sagen, also nach wie vor. Hat jetzt, glaube ich, auch Maurice von Staatsakt entdeckt. Ich glaube, der veröffentlicht jetzt auf dem Jazz-Label von Maurice, Fun in the Church. Gut, dass du ihn entdeckt hast, Maurice, liebe Grüße. Den bringst du jetzt richtig nach vorne.
Ich hoffe, ja, bitte.
Ja, vielleicht laden wir ihn mal ein, oder?
Das
ist bestimmt ein netter Typ.
Sehr gut, gefällt mir auch sehr gut. Absoluter Anspieltipp. Das Album heißt auch Sucht.
Sucht, also echt wirklich genial. Also, dass da vorher keiner drauf kam, weil das sind doch eigentlich die, alles, was man über dieses Jazz-Klischee weiß, so, ne, das hat viel damit zu tun, mit Konsum, Sucht und so. Also, das ist ja das, worüber geredet wird. Andererseits wird in den Lyrics so explizit nie drüber geredet. Bis Erik Leuthäuser wieder den Karren aus dem Dreck ziehen muss.
Ja, interessante Frage. Gibt es einen Jazz-Standard, der das Thema Drogen besingt?
Ja, aber klingt auch gut. Irgendwie ist das ein gutes Arrangement und so. Das ist irgendwie interessante Musik. Fand ich echt richtig gut. Bin gespannt aufs Album.
Ja, ich also jetzt, wenn ich hier so parallel rumgoogle, dann verliere ich mich gleich in dem Reddit-Forum zum Thema Why Most of Jazz Musicians Were Addicted to Drugs. Scheint ja. ein Thema zu sein.
Scheint ein Ding zu sein. Ja. Ja. Und warum haben sie eigentlich nie darüber gesungen? Also haben sie ja wahrscheinlich so indirekt und so verklausuliert. Vielleicht durften sie nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja, weil es dann gecancelt wurde oder nicht aufgeführt im Fernsehen. Das kann ja alles sein, ne?
Ja. Ja, Mensch, das war doch jetzt eine mehr als heitere Note. Denn was ist spaßiger als Drogenkonsum? Ich bin froh, dass wir noch irgendwie hinten rausgekommen sind bei dieser Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir und auch.
Ich würde sagen, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr zuhört weiter.
Ja.
Und wir freuen uns auf ein alteriertes Jahr, oder? 2024.
Apropos nochmal hier heitere Note und Drogenkonsum und so. Kennst du dieses Hörspiel von den 5 Freunden, endlich erwachsen heißt das?
Nee.
Da geht es darum, dass die, das ist so witzig, das kann ich nochmal empfehlen. Da geht es darum, dass sie, ich glaube eine Folge geht darum, genau, machen Schluss mit Alkohol. Genug gesoffen. Sie wohnen halt in so einer WG, sind die ganze Zeit besoffen und wollen dann halt einfach gesund leben. Es gibt doch eins, dann ernähren sie sich glutenfrei, irgendwann werden sie Helikoptereltern oder haben Spaß beim Teambuilding. Hört da mal rein, das ist sehr lustig.
Wie, aber also das ist wirklich Enid Blyton 5 Freunde? Nein.
Naja, also ich weiß nicht, ob Enid Blyton das jetzt selber geschrieben hat.
Ach so, das ist
rausgekauft wurden, aber es läuft unter 5 Freunde, endlich erwachsen.
Ach so, also das ist also
Teil... Die gleichen Charaktere.
Nur älter geworden.
Ja. Das ist Teil des Kanons quasi, oder?
Ja, Teil des Kanons.
Ich glaube, hat ein eigenes Profil auf Spotify.
Endlich
alles okay. Also das ist kein Rework.
Nee, das ist schon, also das hat auch diese Cover und so, das ist abgesprochen. Das ist offiziell abgesegnet. Ultra lustig, muss man wirklich sagen. Kann ich empfehlen.
Ah ja, ich sehe, Bruno Vincent veröffentlichte 2016 erste Bücher auf Englisch, in denen die 5 Freunde erwachsen sind. Ja, ja.
Und auch Europa Verlag. Ja, ja, interessant. Machen Schluss mit Alkohol. Na gut. Okay.
Tatsächlich. Der Einzige, der es halt blöd findet, ne, ist halt der betagte Hund Timmy, der dann halt, weil die halt dann so fit sind, die halt immer spazieren gehen wollen und der hat halt einfach keinen Bock mehr, der will nur noch zu Hause rumhängen. Naja.
Okay, sehr gut. Es gibt auch eine Folge, 5 Freunde werden Helikoptereltern.
Also es lohnt sich alles, da mal reinzuhören. Das ist wirklich gute Literatur. Also man muss nicht immer den Faust lesen.
Nein. Das Faust macht Schluss mit Alkohol. Gut. Ja,
Dann sagen wir jetzt Tschüss, oder?
Ja, ich würde sagen, wir sagen mit
zwingenden
Grüßen. Mit sowas von zwingenden Grüßen, genau. Ja. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Ciao.